Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eine Woche, die vollgepackt war mit großen Bildungsthemen, geht zu Ende. Eine BAföG-Novelle wurde verabschiedet. Gestern zeigte der nationale Bildungsbericht, wie groß der Lehrermangel in Deutschland wirklich ist. Und heute hat sich außerdem noch die Kultusministerkonferenz getroffen, um über aktuelle Themen zu sprechen. Was dabei herausgekommen ist, das hören Sie heute hier in dieser Sendung. Außerdem geht es noch um den Zusammenhang von Science Fiction und Bildung. Das alles mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. In Berlin haben sich gestern und heute die Kultusminister der Länder getroffen und dabei ging es wieder einmal um altbekannte Themen. Um Corona, um Aufholprogramme und darum, wie man sich auf einen möglichen Corona-Herbst an den Schulen vorbereiten will. Dabei hat man ja mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass man sich in einer Zeitschleife gefangen hält. Eine der wichtigsten Botschaften heute war, das Aufholprogramm, das der Bund im letzten Jahr beschlossen hatte, soll verlängert werden. Damit sollen einerseits die Lernlücken geschlossen werden, aber auch psychische Probleme der Kinder aufgefangen werden, die durch den wochenlangen Lockdown entstanden sind. Außerdem ging es gestern und heute auch um die Integration von ukrainischen Schulkindern hier in Deutschland. Mehr dazu von Claudia van Laak.
Haben alle ukrainischen Flüchtlingskinder einen Schulplatz? Wie lang sind die Wartelisten? Und wie viele ukrainische Schulkinder leben eigentlich mittlerweile bei uns? Einfache Fragen, auf die die Kultusministerkonferenz keine einfachen Antworten hat. Klar ist, 140.000 zu uns geflüchtete Kinder und Jugendliche drücken bereits die Schulbank. Das Ausländerzentralregister weist allerdings 241.000 Schulkinder aus, sprich, es fehlen 100.000 Schulplätze. Hessens CDU-Kultusminister Alexander Lorz widerspricht.
Es fehlen nicht 100.000 Schulplätze, sondern es sind einfach 100.000 Schülerinnen und Schüler noch nicht angekommen, für die wir natürlich dann zusätzliche Plätze einrichten müssen, so wie wir für die 140.000 ja auch zusätzliche Plätze eingerichtet haben. Das ist ja alles etwas, was man nicht in dem Sinne vorplanen konnte, was man auch nicht vorhalten konnte, sondern wo wir natürlich ad hoc reagieren und das schaffen müssen.
100.000 Kinder nicht angekommen? Das könnte zum Beispiel heißen, dass noch die nötige Masernimpfung fehlt oder die Schuluntersuchung. Der Sprecher der CDU-Länder in der Kultusministerkonferenz gibt aber zu, dass es auch andere Gründe haben könnte.
Ja, natürlich gibt es Verzögerungen, bis die Kinder und Jugendlichen in die Schule kommen. Natürlich verfolgen wir das im Moment jetzt auch nicht irgendwie aggressiv. Ich weiß auch nicht, ob die Zahlen, die da im Ausländerzentralregister laufen, die immer so exakt sind. Also da gibt es immer irgendwo Diskrepanzen.
Die allgemeine Schulpflicht gilt auch für Flüchtlingskinder. Und deshalb müssen die Länder jedem Schulkind einen Platz bieten. Das schaffen die einen besser, die anderen schlechter. In Berlin und Sachsen-Anhalt geht nur knapp die Hälfte der ukrainischen Flüchtlingskinder in die Schule. Bayern muss zügig 10.000 zusätzliche Plätze schaffen. Schleswig-Holstein und Hamburg versichern, bei uns gibt es keine Wartezeiten. Hamburg garantiert einen Schulplatz innerhalb von 2 Wochen, so SPD-Schulsenator Thies Rabe. Mehr noch, seine Behörde habe auch bereits 700 Mahnschreiben verschickt, die ukrainische Eltern an die deutsche Schulpflicht erinnern.
Es sind freundliche und werbende Briefe, aber sie beinhalten durchaus den Hinweis, dass es für die Schülerinnen und Schüler das Beste ist, wenn sie sich wirklich dann auch in der allgemeinen bildenden Schule in Hamburg anmelden. So hoffen wir, das Gap dann da zu schließen.
Noch sind wir in einer Übergangsphase, sagt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien, Ressortchefin in Schleswig-Holstein. Sie lobt das Engagement jeder einzelnen Schule, der Lehrerinnen und Lehrer, in kürzester Zeit so viele Kinder neu aufgenommen zu haben. Aber
zum neuen Schuljahr werden wir da konsequenter sein müssen. Und wenn man auf der einen Seite die Schulpflicht einfordert und auch umsetzt, dann bedeutet das im Gegenzug auch, dass man genügend Schulplätze zur Verfügung stellen muss. Und das heißt, dass man innerhalb von kurzer Zeit, dass dann die Beschulung auch starten muss.
Als erhobenen Zeigefinger könnte man diesen Hinweis der KMK-Präsidentin werten, in Richtung der Länder, deren Wartelisten für ukrainische Flüchtlingskinder lang sind. Die Sommerpause dürfte also für die Kultusministerien und Schulämter in diesem Jahr kurz ausfallen. Sie müssen Zehntausende weitere Schulplätze schaffen und das entsprechende Personal einstellen. Alexander Lorz.
Wir wissen, dass da noch mehr kommen. Und wir wissen, dass wir insofern weitere Kapazitäten, Schulplätze schaffen müssen. Wir lehnen uns nicht zurück und haben das Gefühl, oh, ist ja alles ruhig, müssen wir nichts weiter tun. Auch da arbeiten wir alle im Hintergrund mit Hochdruck daran, weil wir wissen, erstens, dass es eine zusätzliche Belastung schon jetzt ist in immenser Größenordnung. Zweitens, dass da noch mehr kommt, dass uns das alles noch massiv fordern wird.
Dabei sind die neuen Klassenräume das kleinere Problem. Berlin weicht mit seinen Willkommensklassen schon in die Volkshochschulen aus. Doch woher sollen die zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrer kommen bei dem eklatanten Personalmangel? Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, die Anforderungen sinken. In manchen Bundesländern wird bereits jetzt jede zweite neue Stelle mit einem Quereinsteiger oder einer Quereinsteigerin besetzt.
Am Abend den richtigen Chip einlegen, die Sensoren am Kopf festsetzen, schlafen gehen und am anderen Morgen beherrscht man dann eine neue Fremdsprache. Es gibt ja so Science-Fiction-Vorstellungen, wie das Lernen vielleicht mal in weiter Zukunft funktioniert. Die sind nicht nur wahnsinnig bequem, sie erscheinen aber auch gleichzeitig unglaublich unrealistisch und weit weg von unserem derzeitigen Leben. Aber die Digitalisierung schreitet voran und vor 50 Jahren konnte man sich wohl auch nicht vorstellen, dass man mal mit einem Lernroboter interagiert und was von denen lernt. Wir wollen heute darüber sprechen, was man aus Science-Fiction-Filmen oder Romanen lernen kann für die Bildung und für das Klassenzimmer. Darüber spreche ich mit Isabella Herrmann. Sie forscht dazu, wie Science-Fiction Anregungen für die Gesellschaft der Gegenwart geben kann. Guten Tag, Frau Herrmann.
Hallo, guten Tag.
Ja, erste Frage, was können wir denn aus der Science-Fiction für die Bildung von heute lernen?
Ja, so einiges. Zum einen ist es ja so, dass man gucken kann, wie Bildung an sich und das Lernen in der Science-Fiction dargestellt wird. Robolehrer zum Beispiel, Robolehrerin oder auch dieses Wissens-Upload. Das ist ja auch so ein Urtraum der Menschen, dass man sich Wissen ganz mühelos aneignen kann. Und in der Science-Fiction ist es ja so, dass es zum einen um tatsächliche gesellschaftliche und technische Trends geht. Und zum anderen haben wir einen Kommentar zur Gegenwart, wo dann die Technik auch eine Metapher ist. Und da sagt eben das, was in der Science-Fiction dargestellt wird, auch viel über die Zeit aus, in der es entstand. Mit den Robo-Teachern, als die in den USA sehr oft aufkamen in den 1960ern, war es eben auch so, dass die Babyboomer-Generation in die Schule drang und man da einfach auch Bedenken hatte, dass das Schulsystem es nicht mehr leisten kann. Und da sollte der Robolehrer in der Fiktion Abhilfe schaffen.
Gibt es denn sonst noch vermeintliche Utopien aus der Vergangenheit, die mittlerweile Realität geworden sind? Gibt es da so Beispiele aus Filmen oder Büchern?
In der Science Fiction werden ja leider tendenziell eher Dystopien dargestellt, die dann praktisch die Gegenwart kritisieren, dass wir es anders machen könnten oder sollen. Was ich vorhin erwähnte mit den Robo-Teachern in den 60ern, war das durchaus utopisch gemeint. Heutzutage findet man wirklich viele dystopische Darstellungen. Auch dann so Bildungsinstitutionen, die ganz auf Leistung und Drill und Konkurrenz aus sind zum Beispiel, wo man sich dann eine Inspiration holen kann, es besser so nicht zu machen.
Wie hat sich die Darstellung von Schule und Bildung allgemein in der Science-Fiction verändert in den letzten Jahren? Gab es da eine Veränderung der Wahrnehmung?
Es gibt so neue Vorwände, dass man mehr auf die Kinder eingeht, mehr individuellen Unterricht macht. Da leisten dann auch Augmented oder Virtual Reality einen Beitrag. Auch die Stellung der Geschlechter wird natürlich anders dargestellt. Das ist ganz witzig, da gibt es ein Beispiel. In 1915 gab es da eine Kurzgeschichte, die heißt John Jones Dollar. Da wird ein bisschen so eine virtuelle Zoom-Konferenz vorausgesehen. Da ist so ein Professor, der dann seine Studenten der University of Terra unterrichtet via einem Visaphone. Und da kommen dann solche Ideen, die dann 100 Jahre später für uns Alltag sind. Aber was dann natürlich auch ist, dass der Professor predigt dann da von der Kanzel runter quasi. Und die Studenten sind natürlich auch alles White Dudes. Das ist natürlich überhaupt nicht in die Zukunft gerichtet, in der die Geschichte spielt, nämlich im Jahr 3200 irgendwas, sondern es ist einfach das Jahr 1915 dann.
Wie sieht denn so ganz aktuelle Science Fiction aus in diesem Zusammenhang? Gibt es da ganz drastische Merkmale, die Ihnen aufgefallen sind?
Was ich denke ist, das ist eben auch der andere Teil, wie man auf die Science Fiction gucken kann. Also zum einen, wie wird Bildung dort dargestellt? Also hat das wirklich mit Technik zu tun? Ist es metaphorisch? Was lernen wir daraus? Und das andere ist, Science Fiction auch mehr für Bildung einzusetzen. Also es als politische Bildung zu sehen, als gesellschaftliche Bildung, die man auch im Unterricht einsetzen kann. Und es ist eben ganz spannend, weil in der Science Fiction ja Konflikte, dass dort Konflikte dargestellt werden, die aber einen Abstand zu unserer Welt haben. Also zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Avatar als Beispiel, ne? Weil da jetzt der zweite Teil dann auch bald kommt. Dort wird die Erde ausgebeutet, die Menschheit geht zu einem anderen Planeten, ne? Und versucht jetzt eben da die Ressourcen auszubeuten, achtet überhaupt nicht auf die Bevölkerung auf dem Planeten. Also sind ja alles Bilder für Imperialismus, Kolonialismus und so weiter. Und es kann dann vielleicht auch einfacher sein, über schwierigere Themen zu sprechen.
Über Science Fiction und Bildung habe ich mit Isabella Herrmann gesprochen. Sie forscht dazu, was Science Fiction über unsere aktuelle Gesellschaft verrät und was man auch aus ihr ziehen kann. Frau Herrmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mich gefreut. Danke.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden ja dringend in Deutschland gebraucht. Das ist keine neue Erkenntnis. Neu ist aber zum Beispiel, dass sich die Zahl der Anmeldungen in Kinderpsychotherapiepraxen während der Corona-Zeit nochmal stark angestiegen ist. Und obwohl der Bedarf so groß ist, hakt es beim Nachwuchs. Seit 2020 gibt es eine Reform der Psychotherapieausbildung, die an vielen Orten dazu geführt hat, dass es nur wenige Studierende in den Master schaffen und ihre Ausbildung wirklich zu Ende bringen können. Dagegen gibt es Protest unter den Studierenden, zum Beispiel in Regensburg. Susanne Lettenbauer hat mit den Studierenden dort vor Ort gesprochen.
Lena Assam studiert in Regensburg Bachelor of Science in Psychologie, viertes Semester. Zusammen mit ihren 110 Kommilitonen will sie nach dem Bachelorabschluss spätestens 2024 mit dem Master beginnen, danach Approbation und Weiterbildung. Doch seit der Reform der Psychotherapieausbildung schwinden diese Aussichten enorm. Dagegen geht sie jetzt auf die Straße.
Also in meinem Jahrgang im vierten Semester sind es derzeit ca. 112 Studierende und dann eben reduziert auf 15 Masterplätze. Das bedeutet, dass der Notendruck natürlich immens ist, weil das Masterauswahlverfahren laut derzeitigem Stand auch nur nach NC, also Numerus Clausus, sprich Bachelornote, verfahren wird.
Bislang bot die Uni Regensburg rund 60 Masterstudienplätze an, jetzt sind es nur noch 15. Das sei ein Witz, sagt die 24-Jährige. Auch Wartesemester oder andere Möglichkeiten, doch noch einen Master zu machen, gibt es nicht.
Also man könnte in die Wirtschaft gehen und einen Master in der Wirtschaftspsychologie machen. Die Uni Regensburg bietet zum Beispiel zusätzlich zu dem klinischen Master, der nun kommen soll, auch einen Master in Cognitive Neuroscience an. Damit könnte man zum Beispiel in die Forschung oder in die Neurorichtung gehen. Aber um therapeutisch tätig zu sein, ist dieser Master der Psychotherapie die einzige Möglichkeit. Es gibt keine anderen Wege.
Der Grund für die drastische Reduzierung der Masterplätze, die Anforderungen an die Ausbildung, sind mit der Reform enorm gestiegen. Der Praxisanteil soll einen größeren Stellenwert bekommen. Eigentlich eine gute Entwicklung, nur fehlt es dazu an Personal, so die Psychologiestudentin. Der zuständige Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie, David Kohler, baut derzeit die in Regensburg noch fehlende Universitätsambulanz für Kinderpsychologie und Therapie auf, wo Studierende Praxiserfahrungen sammeln können. Zahl der ausgeschriebenen Stellen: eine.
Damit können wir Lehrtherapien für 15 Studierende gerade so abdecken. Eine Aufstockung ohne weiteres Personal ist nicht möglich. Wir wissen aber, wir könnten heute mit 4, 5 Psychotherapeutinnen starten und wir würden diese Ambulanz auslasten können, weil der Bedarf auf Patientenseite so hoch ist.
Standen auf der Warteliste der Hochschulambulanz der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität vor 2 Jahren noch 20 Patienten, sind es heute 60, weiß der Psychologieprofessor Kohler, der dort vor seiner Berufung tätig war. Deshalb schätzt die Bayerische Psychotherapeutenkammer den Bedarf an Master-Studienplätzen Psychotherapie auf jährlich 350 für die 5 beteiligten Universitäten, das fast 5-fache des jetzigen Angebots. Grundsätzlich könnten die Studierenden sich auch an anderen Universitäten deutschlandweit bewerben, aber die Studienplatzsituation ähnelt sich in allen Bundesländern, sagt der 33-Jährige. Hinzu kommt, Studierende, die bereits vor der Reform mit dem Studium begonnen haben, müssen ihre Ausbildung bis spätestens 20 und 32 beenden. Was großzügig klingt, ist aber tatsächlich knapp bemessen. Bei 5 Jahren Studium und 3 bis 5 Jahren Weiterbildung plus Auslandssemester.
Und das Problem ist dann auch noch, dass eben die Frage ist, ob bis 2032 einschließlich die Ausbildungsinstitute überhaupt die Ausbildung nach dem alten System anbieten werden oder ja, ob die dann anderweitig beschäftigt werden.
Ergänzt Miriam Wittig, 2. Semester Master. Die Reform sei vom Bund erfolgt. Die Länder müssten sich jetzt um die Umsetzung kümmern, kritisiert Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Der Freistaat Bayern will der Entwicklung jetzt gegensteuern und fordert die bayerischen Universitäten auf, die Mittel aus der millionenschweren Hightech-Agenda, zu der 1000 Professuren gehören, auch für den Ausbau der klinischen Psychologie und Psychotherapie zu nutzen.
Die Einrichtung von Studiengängen ist grundsätzlich Sache der Hochschulen, fällt unter die Wissenschaftsfreiheit und insoweit gibt es hier nur wenige Möglichkeiten, auch entsprechende Vorgaben zu machen. Das heißt, wir gehen aus, dass Universitäten, die dieses Fach bisher führen, auch dafür Sorge tragen, dass sie das auch in Zukunft tun können. Um sie dabei zu unterstützen, hat der Freistaat in der Vergangenheit schon 10 zusätzliche Stellen ausgerichtet.
Eine erste Universität ist dem Aufruf gefolgt. In Nürnberg-Erlangen wurde im April ein neuer Lehrstuhl dazu ausgeschrieben. Wann der starten wird, ist noch nicht absehbar.
Und wir bleiben bei der Ausbildung im Gesundheitsbereich, wechseln jetzt aber zu Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern. Manche Experten kritisieren bei der Ausbildung, dass dort zu wenig auf die ethischen Aspekte des Arbeitsalltags geachtet wird. Also zum Beispiel, dass Auszubildende zu wenig auf Situationen vorbereitet werden, in denen sie sich überlegen müssen, wie sie mit dementen Menschen umgehen, die eine Gefahr für sich selbst sind, aber trotzdem zum Beispiel gerne alleine spazieren gehen wollen. Peter Kolakowski hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist auf eine Pflegerin gestoßen, die sich in ihrer Ausbildung gerne mehr mit ethischen Aspekten beschäftigt hätte.
Also ich arbeite sehr gerne in dem Beruf, anderen Menschen, ob alt oder krank, zur Seite zu stehen und zu helfen. Was mir im Studium aber doch etwas gefehlt hat, war der ethische Aspekt.
Martina Becker brennt für ihren Beruf als Pflegemanagerin eines großen Seniorenheims in Düsseldorf. Nach ihrem Studium an der Katholischen Hochschule in Köln fand sie hier sofort eine Stelle. Doch in den vergangenen Jahren tauchte bei ihr immer wieder dieselbe Frage auf. Ist mein Handeln, sind meine Entscheidungen auch ethisch richtig? Wie mit solchen und anderen Fragen umgegangen werden sollte, dazu haben Wolfgang Heffels, Professor für Erziehungswissenschaft und Ethik vom Fachbereich Gesundheitswesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Sozialexpertin Dr. Anna Storms, Referentin für ethische und religiöse Bildung beim Diözesan-Caritas-Verband Köln, ein aktuelles Buch herausgegeben. Unter dem Titel »Ethisch urteilen und handeln« fordern sie, ethische Lernprozesse in der Pflegeausbildung und im Studium viel stärker zu berücksichtigen.
Das große Problem im Umgang mit ethischen Fragestellungen ist, dass es viele Menschen nicht hinbekommen, zwischen moralischen Fragestellungen und ethischen Fragestellungen zu differenzieren. Die Moral sagt eigentlich, was du nicht willst, dass man der tut, das füg auch keinem anderen zu. Ethisch geht es jetzt eigentlich um die Integrität des Menschen. Wie ehrlich gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Gehe ich mit mir genauso gut um, wie ich mit anderen umgehe?
Ethik, so die Kritik der beiden Wissenschaftler, werde im Studium nämlich oft nur als Wochenendblock abgehandelt, obwohl doch in der Realität des Pflegealltags ständig menschliche Begegnung stattfindet und sich immer wieder nicht nur nüchterne pflegetechnische, sondern auch ethische Fragen stellen. Dr. Anna Storms.
Dass halt Ethik nicht an so einem Blockwochenende gemacht werden kann, sondern sich durch die ganze Ausbildung zieht, um wirklich ethische Kompetenz bei den Auszubildenden zu fördern. Dass man Sachen auch formulieren kann, also eine gewisse Sprachfähigkeit hat, eine Diskursfähigkeit hat. Also es ist nicht nur Händchen halten oder so, sondern dass ich begründen kann, warum ich zum Beispiel bei Zeitdruck und Personalmangel eine gewisse Priorisierung von meinen Tätigkeiten vornehme und dass ich da eine gewisse Sprachfähigkeit habe und ja gewisse Werte halt einfach auch ausleben kann.
Denn ethisches Handeln wirkt sich im Betreuungs- und Pflegealltag immer auf beide Seiten aus. Auf den zu Pflegenden wie auch auf die Betreuungsperson und sein Arbeitsumfeld. Gerade wenn der Alltag von Zeitdruck und Personalmangel geprägt ist, gilt es innezuhalten und sich ehrlich selbst zu befragen. Heffels?
Für den Einzelnen, der im beruflichen Handlungsfeld steht, der unter Zeitdruck steht, der wochenends viel einspringen muss, psychisch auch stark belastet ist und sich die Frage stellt, mache ich das? Der steht ja eigentlich individualethisch vor der Frage, was möchte ich in meinem Leben bewirken? Und wenn ich sozusagen auf das gute, erfüllende Leben schaue, ist das ein Teil von dem oder ist das nicht das, was ich davon erwarte?
Wie sich theoretisches Wissen und die Anwendung im beruflichen Alltag kompetent umsetzen lassen, dafür will das Handbuch Hilfe geben. So geht es in Ethisch Urteilen und Handeln stets darum, wie Menschen in Pflegeberufen richtig auf die vielen zwischenmenschlichen Herausforderungen am besten reagieren. Storms und Heffels verstehen ihr Buch nicht nur als Lektüre für Studierende oder schon beruflich Aktive. Es soll auch und gerade den Lehrenden an Universitäten und Berufsfachschulen Impulse geben, Lerninhalte anders, mehr an den Pflegealltag praxisorientierter zu gestalten und zu vermitteln. Das Buch enthält unter anderem Arbeitsblätter und Präsentationen und ist in dieser Art einmalig auf dem Markt der Lehrmittel für Pflegeberufe.
Dass es nicht akademisch von einem hohen Turm gelehrt wird, sondern dass alltägliche Fragestellungen moralisch und ethisch betrachtet werden.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.